Neujahr, einmal mehr. Und wir sind mal mit der Jaira in der Mundart reden. Ja, ich sehe es. Wir sind mal mit der Jaira an einem Design-Event gegangen, mit ganz vielen Designern, die dort ausgestellt haben. Und ich habe euch die Uhr auch schon mal gezeigt. Die Zeitenuhr. Die hat mich beeindruckt. Es gibt bei dieser Zeitenuhr eigentlich drei Ebenen. Das ist die oben mit den Rollen, oder? Was noch wird sein? Was ist echt dort, wo parat? Wenn wir nur die Rollen lesen können, können wir aber nicht. Dann in der Mitte, dort ist das Jetzt. Da wird gerade Geschichte geschrieben. Dort tickt es so rein und schreibt das Jetzt auf. Da sehen Sie, oder? Und unten alles, was war. Alles, was war, liegt da so am Boden. Könnte man aber nachschauen. Das Bild wird uns ein bisschen leiten, jetzt respektive meinen Gedanken ein wenig Struktur geben, weil es ist nicht ganz so einfach. Wenn so wieder ein Jahr vergangen ist und wir an der Schwelle zum neuen Jahr stehen, dann wird uns ja besonders bewusst, der Lieddichter im ersten Lied hat gesagt, wie hat er jetzt auch gesagt, die Jahre entwischen oder zerstieben. Da wird es uns bewusst, wie die Zeit zerstiebt. Und mein Grossi hat immer gesagt, oh, es wird immer schneller, je älter als ich werde. Und ich dachte, ja, Grossi, red du nur. Und jetzt rede ich wie das Grossi. Die Zeit zerstiebt. Und wir werden uns bewusst, dass wir hier auf der Durchreise sind. Vergänglichkeit gehört zum Wesen von uns Menschen, von der ganzen Natur. Wir sehen ja auch am Planet Erde an, dass er älter wird. Alles Geschaffene auf dieser Erde wird älter. Ja, da kommt mir natürlich der Psalm 90 in Sinn. Und euch auch. Der berühmte Vers, 1000 Jahre sind vor dir wie ein Tag. Wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Übrigens, eine Nachtwache für die Juden ist 4 Stunden. Die haben die Nacht in 3 Teile eingeteilt. Also, das ist nicht einmal eine ganze Nacht. Oder in einer anderen Übersetzung vom Vers 5 aus dem Psalm 90. Du wischst die Menschen fort wie ein Traum. Was tust du, Herr? Er steht da dahinter. Er ist der Schöpfer von dem allem. Oder ein ganz spannender Vers ist der 9. im Psalm 90. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Also, so schnell und so belanglos, wie ein Geschwätz ist, so schnell ist es wieder vorbei. Und es bleibt nichts von einem Geschwätz. Das ist verschwunden. Unbedeutend ist ein Geschwätz, belanglos. So verfließen unsere Lebensjahre. Und der Psalm geht weiter im 12. Vers. Herr, lehr mich bedenken, dass es ein Ende mit mir hat. Weil dann wird ich klug, dann wird ich weise. Dann tue ich meine Tage weise verbringen. Denn alles vergeht, das heisst in dem Psalm noch weiter, wie das Gras auf der Wiese, wo am Morgen blüht und zu oben schon Wolk ist. Unser Leben fliegt förmlich so dahin wie ein Vogel. Das steht auch. im Vers 10 steht, mein Leben fliegt dahin. Wir können nichts festhalten in unserem Leben. Und was der Psalm eben auch macht, gerade am Anfang, er weist darauf hin, was die Ursache ist. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Du siehst unsere Sünden, was wir versteckt haben, bringst du ans Licht. Darum fahren alle unsere Tage dahin, durch deinen Zorn. Hören wir nicht so gern. Aber das ist die Ursache. Unsere Sünden liegen offen vor ihm. Aber ihr wisst, ich habe Weihnachten vergessen. Und der Psalmdichter hier hat Weihnachten auch nicht vergessen, obwohl er es noch nie erlebt hat. Aber es ist immer auch ganz viel prophetisch in den Psalmen. Unser Gott ist ein Gott von der Gnade. Und es ist nie seine Absicht, uns durch seinen Zorn zu vernichten. Sondern es ist seine Absicht, uns einen Weg zu zeigen von der Versöhnung. Durch Jesaja, durch den Versöhnungs-, aber auch natürlich nicht nur Versöhnungsprophet, er muss auch das nennen, was ist. Kennen wir ja das wunderbare Kapitel, wo er noch betont, dass er jetzt durch den Geist Gottes rettet. Das hat er ja eigentlich immer gemacht. Aber da stellt es noch Anfang. Der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir. Der Herr hat mich gesalbt, sagt er dann noch. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden ein Gnadenjahr des Herrn. Gnadenjahr des Herrn. 2023. Und einen Tag der Rache unseres Gottes zu trösten alle Trauernden, den um Zion Trauernden als Gnadengeschenk zu verleihen, Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, Lobgesang statt eines betrübten Geistes. Da ist es. Da scheint die Weihnachtsbotschaft auf. Und darum beruft sich der Psalmdichter genau auf die Gnade. Er weiß um die Gnade. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früher mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Kommt es bekannt vor. Psalm 90, Vers 14, singt er die Trauer hier. Oder eine andere Übersetzung. Überschütte uns schon am Morgen mit deiner Gnade. Dann werden wir singen und fröhlich sein bis ans Ende unserer Tage. Ist das nicht so? Erlebt ihr das nicht so, dass ihr am Morgen schon von seiner Gnade überschüttet werden? Kein Nicken. Ich erlebe es so. Ich muss jeden Tag sagen, es ist wieder eine Gnade. Ein neuer Tag von der Gnade. Schon nur seine Erlösung, sein Kreuz, das mich durchschaut, aber auch, dass ich aufstehen kann, dass ich den Kühlschrank aufmache, einen Kaffee machen und was auch alles, dass er überschüttet mich mit der Gnade. Und was ist die Folge? Dann werden wir singen und fröhlich sein, bis wir nicht mehr da sind. Bis auf dem Sterbebett werden wir singen und fröhlich sein. Hallo? Puh. Das ist eine Botschaft im 23. Jetzt stell dich mal auf. Stell dich mal vor, dir stehen auf und plutsch, seht ihr plätschnass. Überschüttet mit seiner Gnade. Der geht nass jeden Tag hier. Und werden singen und fröhlich sein. Bis zum letzten Tag von eurem, von meinem Leben. Und so fängt im Fall der Psalm auch an. Schaut, da habe ich noch vorenthalten. Herr, du bist unsere Zuflucht. Für und für. Zuflucht heisst, dich kannst du immer her. Wisst ihr was? Ich habe von einer der vielleicht auch von einer Familienbetreuerin gelesen. Die hat eigentlich in der Kita arbeiten. Und das ist eine gläubige junge Frau. Und die hat gesagt, sie hätte nicht können in der Kita arbeiten. Weil, erstens hat sie der Rache Noah nicht erzählen, diesen Kind. Und andere so Geschichten. Und zweitens, sie war die Distanz gefordert. Und sie hat gesagt, was ein Kleinkind braucht, ist körperliche Zuwendung und Nähe. Da kommt mir der kleine Elisha in den Sinn, der mir an meinen Hosenbeinen hängt und so macht. Ich will durchkommen. Ich will zu dir kommen. Diese Nähe, das ist das. Zuflucht. Nähe beim Herrn. Du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich fände das übrigens mal spannend, mit einem Germanist anzuschauen, die Formulierung. Bist du Gott? Das ist nämlich ein Präsens, das nicht einfach ein Präsens ist. Das ist mehr als ein Präsens. Weil das heisst, er ist schon gewesen. Bist du? Also das ist eine unglaubliche Formulierung, die da der Luther schon gemacht hat. Der ewige, allgewaltige Gott, der von Ursprung her schon war und der Berge geschaffen hat, das Weltall, die Erde, er ist unsere Zuflucht. Und zwar Feuer und Feuer. Oder da heisst es Feuer und Feuer. Oder von Generation zu Generation in anderen Übersetzungen. Er schafft den Ausweg. Der Gott, der zornig ist, schafft gleichzeitig durch seine Gnade den Königsweg. Den Königsweg für uns. Zu der Zeit, heisst es im letzten Kapitel vom Zacharia, werden die Nachkommen Davids und die Bürger Jerusalem einen offenen Quell haben. Gegen Sünde und Unreinheit. Die Quelle, die heisst Jesus Christus. Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Eine Quelle. Eine Quelle hört nicht auf. Seht ihr, wie das überschütten? Wenn ihr am Morgen aufsteht, dann werdet ihr nass von dieser Quelle. Und dann könnt ihr nichts als rühmen und singen den ganzen Tag. Er ist der Erlöser, wir sind die Erlösten. Jesaja 51. So werden die Erlösten des Herrn heimkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Und ewige Freude wird auf ihrem Haupte sein. Wonne und Freude werden sie ergreifen. Aber Trauern und Seufzen gibt es nicht mehr. Wir müssen fliehen. Kommen Angst haben vor dieser Freude und vor dieser Wonne. Der Psalm zeigt uns unsere Vergänglichkeit auf, aber er tut uns auch gleichzeitig den Blick auf zur Erlösung, zur Freude und zur Unvergänglichkeit. Der Psalm zeigt uns eigentlich das. Da, in dieser Welt, wo wir vergänglich sind, da ist Gott unsere Zuflucht. Da ist Gott bei uns. Dort, in der Unvergänglichkeit, dort sind wir bei Gott. Da, wo wir vergänglich sind, in dieser Welt, ist Gott bei uns. Dort, in der Unvergänglichkeit, sind wir bei Gott. Der Paulus drückt das anders aus, vielleicht geht euch das jetzt auch durch den Kopf. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät vergänglich und wird auferstehen unvergänglich. Da seid ihr jetzt verweslich. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit oder Armseligkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Das ist Botschaft. Gewissermassen sind wir jetzt wieder da gelandet. Aber ganz genau eigentlich dort. Dort innen, im Kern von der Zukunft. Das war, glaube ich, sogar goldig. Ich sehe es noch mal nicht so gut. So ein goldiges Messing, glaube ich, war das. Gewissermaßen sind wir jetzt wieder dort. Bei diesem symbolträchtigen Bild von der Zeitenuhr. Unterhalb von dem, was wir jetzt gesehen haben, was noch aufgerollt ist und noch vor uns liegt in unserem Leben. Also unterhalb von dem, was noch auf uns wartet, dort ist es jetzt. Dort ist unsere Gegenwart, dort ist das Momentum. Und da macht man sich natürlich auch Gedanken am 1.1. von einem neuen Jahr. Gedanken zum Momentum. Wo stehen wir? Wo stehen wir momentan? Wie sieht es aus mit der Lage der Nation? Ich muss immer an den amerikanischen Präsidenten denken. Der macht immer eine Ansprache zur Lage der Nation. Das klingt so gut. Wie sieht es aus um die Weltlage? Wie sieht es aus um unser Land, um Europa? Da sind wir eigentlich dort, beim Jetzt. Und ihr wisst, da könnte man so viel Betrübliches, Beängstigendes, Bedauerliches aufzählen, dass wir am Schluss alle durchdrehen. Aber ich glaube auch nicht, dass wir einfach die Augen verschließen sollen und wegschauen. Wir sollen, so verstehe ich die Bibel, und sie sagt es auch, nüchtern und wachsam sein. Nüchtern heisst, das Zeug nüchtern anschauen. Und wachsam sein heisst, es bewerten. Und meine Schlüsse daraus ziehen. Anhand von seinem Wort. Zeichen von der Zeit lesen. Erkennen, sie beleuchten, sie deuten mit seinem Wort, was wir wissen. Entscheidend ist doch, wo wir nachher unseren Blick herwenden. Bleiben wir jetzt an dem haften oder schauen wir eben zu dem, der drüber steht? Der, der ist. Gestern, heute und in Ewigkeit. Wir müssen uns sehr wohl bewusst sein, dass Informationen, aber auch Nicht-Informationen, uns beeinflussen. Hallo? Das können wir nicht anders. Infos, Informationen oder das, was wir uns an Informationen vorenthalten, das beeinflusst uns. Ein kleines Beispiel, was ich meine mit Nicht-Informationen. Klimawandel kennen wir alle. Ich glaube, das stellt niemand in Abrede. Das erleben wir. Das kann niemand abstreiten und es ist menschengemacht. Aber man hört nur, dass es menschengemacht ist und dass wir alle da dran schuld sind. Das ist auch richtig. Aber habt ihr schon mal gehört? Und ist das je schon mal mitteilt oder veröffentlicht worden? Offensichtlich schon, sonst wüsste ich es auch nicht. Dass China Milliarden Tonnen künstlichen Regen produziert im Jahr. Indem sie Wolken mit Trocheneis und Silberjodid besprühen, fängt es an zu regnen. Milliarden Tonnen Regen, die nicht natürlich entstehen. Sie haben eine spezielle Abteilung, Ministerium für Wettermodifikation. Abteilung für Wettermodifikation. Modifikation heißt Veränderung. 35'000 Mitarbeiter. Habt ihr das schon mal gehört? Das sind Nicht-Informationen. Hat das nicht mit dem Klimawandel zu tun, liebe Leute? Ich glaube nicht nur, dass ich mit dem Auto rumfahre. Ich glaube, das ist noch ziemlich massiv, was da geht. Oder Das ist klar. Das hört man auch nicht. Da wird Europa weltweit wird da am Wetter geforscht. Da wird man das Wetter beeinflussen. Zum Beispiel Spanien. Flugzeuge, die regelmässig Chemikalien über das ganze Land versprühen. Die haben bereits einen Namen, die heißen Chemtrails. Boah. Das soll keinen Einfluss haben auf unsere Umwelt und auf unser Klima. Ich werte das nicht. Ich sage euch nur Informationen, nicht Informationen. Und wir brauchen natürlich die Informationen, die einem dienen, um eine möglichst Verhaltensveränderung vielleicht zu bewirken. Information. Unser Hirn. Es ist letztes Jahr ein Buch herausgekommen von zwei Hirnforschern. Das heisst, wir informieren uns zu Tode. Und sie beschreiben, wie die Informationsflut, also der Prasselregen an Informationen, wo wir jeden Tag ausgesetzt sind, der digitale Prasselregen, wie der unser Denken verändert. Sie sagen, unser Gehirn hat etwa 100 Milliarden Nervenzellen. Habt ihr das gewusst? Das sind, wenn sie aneinander hängen, die Nervenbahnen, 5,8 Millionen Kilometer. Unser Hirn. Und die Nervenzellen werden durch die Nervenbahnen miteinander verbunden. Und das ist so eine gigantische Maschinerie, die wir hier haben. Geniale Verarbeitungszentrum. Aber wenn die Masse an Informationen zu gross wird, was geschieht denn im Kopf? Die machen zu. Wegen zugeschlossen. Sie macht, das Hirn macht zu und um Entscheidungen zu finden, greift es auf Bekanntes zurück. Auf bekannte Muster, die ihm bekannt sind, die schon funktioniert haben. Also das Hirn verarbeitet nicht mehr die aktuellen Infos, sondern es greift auf Bekanntes zurück von vorhin. Infos, die das Hirn schon als gut und als richtig bewertet hat. Impfung, nennen Sie als Beispiel. Covid-19-Impfung. Es kursieren so viele Informationen über Wirkungsweisen und mögliche Nebenwirkungen von dieser Impfung, die können wir nicht seriös überprüfen. Also greifen wir auf Vertrauen zurück. Impfungen sind bisher gut gewesen. Also ist die Covid-Impfung gut. Und das Hirn hat Ruhe, was es übrigens am liebsten hat. Jetzt gibt es die andere Seite, Gegner von der Impfung. Die lassen in der Regel nur rein Informationen, die die Gefährlichkeit des Impfstoffs belegen. Und dementsprechend tun sie das bestätigen, was im Hirn schon da ist. Dann schreiben die Autoren, wir glauben, was wir glauben wollen. Und wir lernen ab, was unseren Glaubensgrundsätzen zuwiderläuft. Mit anderen Worten, wir informieren uns so, dass unser Weltbild bestätigt wird. Oder zumindest nicht zusammengekracht. Ja, Informationen. Und wenn wir mit umgehen, mit Informationen. Die digitalen Medien sind wie eine lenkende Macht und wir können denen kaum mehr entkommen. Kaum mehr. Und sie erklären anhand von jungen Menschen, wie sie sogar Persönlichkeit können verändern. Nämlich sie zeigen es an der Verschmelzung von der persönlichen Identität mit der digitalen Identität und mit der öffentlichen Identität. Das verschmelzt mehr und mehr. Das Digitale dreht sich nämlich nur und immer um mehr. Um das Ego. Alles im Digitalen abgeht, ist schlussendlich aufs Ego gerichtet. Und ihr kennt das. Man ist attraktiv, wenn man Likes hat. Man lächelt nach Likes. Und das geht daraus ein dauerndes Drehen eigentlich um sich selber. Und die Folgen sind Egozentrismus, aber auch digitale Einsamkeit. Junge Menschen vereinsamen. Aufgrund von dem, dass ihre Persönlichkeit halt eben so auch verändert wird. Gell, das ist jetzt alles sehr allgemein und ist nicht auf meinem Mist gewachsen, aber ich denke, wir sehen ja schon Sachen, die das auch unterstreichen. Etwas sticht für mich raus aus diesen Infos, und das gibt es nicht erst im 21. Jahrhundert, nämlich das Hirn, als vorher gesagt hat, am liebsten Ruhe. Seine Lieblingsbeschäftigung ist nicht das Nachdenken, auch nicht das Bewusstmachen, auch nicht vorausschauend planen, sondern das Wegschauen, das Abwarten, das Verdrängen. Das ist viel energiesparender und bequemer. Habe ich übrigens auch gehört von Russland, dass ganz, ganz viele Russen ja nicht wollen mit dem Krieg, von dem Krieg wissen, weil sie in ihr Leben leben. Und damit wegschieben, verdrängen, dann habe ich meine Ruhe. Aber das gilt ja nicht nur für die Russen. Kennen wir das nicht alle ein bisschen? Also mir kommt das bekannt vor. Ja, das war jetzt zu den Infos. Es gäbe so viel zu sagen zu der Lage der Nation. Oder zur Lage in Europa. Habt ihr gewusst, in der Corona-Zeit ist jede fünfte Freundschaft zerbrochen. Das ist ja unglaublich. Zum Beispiel wegen Impfen und Nicht-Impfen. Denke ich, das ist auch ein Hauptthema. Oder denkt mal an England. Die Queen war bibelgläubige Christin. Der neue König, der Prinz Charles, ist am Islam zugetan. Er sympathisiert mit dem, das findet er eine tolle Religion. So viel gibt es zu sagen heute. Wertezerfall, Gender-Ideologie, Flüchtlingsthematik, LGBTQ. Hä? Habt ihr gehört nach der AHV-Abstimmung? Ein Tessiner Nationalrätin, was die gesagt hat? Das ist wegen diesen alten, weissen, reichen Männern. Habt ihr das gehört? Das ist in der Schweiz gesagt worden. Wegen den alten, reichen, weissen Männern haben wir die AHV-Abstimmung verloren. Das hätte ich mir vor 30 Jahren noch nicht vorstellen können, dass so etwas über einen Kanal überhaupt rauskam. Die öffentliche Meinung, die immer mehr kontrolliert wird, Political Correctness, hat für alles einen Namen, und das ist auch immer Englisch, das wisst ihr ja. Stigmatisierung von Gruppen, die nicht im Mainstream mitlaufen, da gehören wir Christen dazu. Zum Beispiel denken an die Stellung zur Abtreibung, wenn man sich da dazu klar positioniert, oder zur Homosexualität die Stellung der Bibel einnimmt. Oder Inflation ist auch so ein Wort, gell? Es wird eine grosse Inflation. Immer noch, wir sind immer noch mitten drin, gell? Wir sind schon drin. Wir spüren es nicht so wie zum Beispiel in Deutschland. Aber ein Politiker in Deutschland hat geschrieben, die Inflation wird die nächsten Jahre Einkommen und Ersparnisse entwerten. Aber wir brauchen Inflation, eine Inflation des göttlichen Geistes und der göttlichen Liebe. Inflare ist latinisch und heisst anschwellen. Wir brauchen eine Inflation des göttlichen Geistes und der göttlichen Liebe. Tatsache, es ist wirklich eine Tatsache, dass unsere Zeit im 23. nochmal herausfordernder wird sein. Aber wenn ich denke, was in der Ukraine passiert, die Christen, die dort noch sind, die rücken zusammen. Es hat sie verändert. Sie gehen nicht nur noch zweimal pro Woche, einmal in Gottesdienst und einmal in den Hauskreis. Sie fügen sich ohne Einladung täglich treffen. Sie beten füreinander, sie dienen einander. Und sie kommen von ihnen Anerkennung für das über. Sie wollen das tun. Wir reden nicht mehr über nebensächliche Themen. Covid-Impfung wird kein Thema sein. Das Leben wird auf die Ewigkeit ausgerichtet, weil der Tod sich bei jung und alt jederzeit im Haus möglich. Ich möchte zurückkehren zu einem von meinen Lieblingsworten aus der Bibel. Johannes 12, 32. Das ist einer von meinen Lieblingsworten, wo Jesus gesagt hat, wenn ich erhöht sein werde, dann will ich euch zu mir herziehen. Das sage ich ihm immer wieder, Herr, du willst mich zu dir herziehen. Ich liebe das Wort. Was zieht mich? Nicht die digitale Medienflut, nicht Zukunftsangst. Jesus zieht mich. Und ich muss gar nichts machen, er zieht mich. Wenn dir etwas zieht, dann musst du nichts machen. Er zieht. Er zieht uns zu sich her. Und ich finde, das Wort leuchtet auf in der heutigen Zeit. Und für mich hat das erhöht 3 Ebenen. Die erste Ebene ist am Kreuz. Ist der Herr bereits erhöht? Es geht da um wenige Meter, dass er über dem Boden erhöht ist. Am Kreuz. Aber das sind die entscheidenden Meter für die Menschheit. Wie wir es im Zachariah, wenn wir es in den Psalm gelesen haben, Erlösung, er bezahlt für meine Schuld. Er sorgt für meine Reinigung, für meine Heilung und Heiligung. Das Blut Jesu ist am Kreuz die Quelle, wo der Zachariah prophezeit, der offene Quelle, wo Reinigung und Heilung und Erlösung bringt. Das Kreuz Jesus, wo so ausgeht nach Niederlage und nach Demütigung und nach Versagen, nach grösster Schwäche, das ist der grösste Triumph über Tod und über den Satan. Aber das erhöht hat für mich eine zweite Ebene. Nämlich, Jesus ist im Himmel. Er ist ja nicht am Kreuz geblieben, er ist auferstanden, er ist aufgefahren. Er wurde, heißt es im Apostelgeschichte 1, er wurde vor ihren Augen emporgehoben, eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Und wenn jetzt zwei Engel da gekommen wären und die Jünger gestöpft hätten, würden sie vielleicht heute noch da stehen und schauen. Wo ist jetzt der Herr her? Eine Wolke hat ihn weggenommen, ihren Blicken entzogen. Er ist in den Himmel. In die Höhe genommen. Erhöht. Aber jetzt gibt es noch eine dritte Ebene. Und die dritte Ebene ist, er ist erhöht, nicht nur im Himmel, sondern er ist erhöht in der unsichtbaren Welt über alles. Über jegliche Lebewesen ist er erhöht. Er ist erhöht über Macht und Autoritäten. Auch über die Engel. Wie wir ja zum Beispiel lesen können. Im Hebräer 1, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat. Höher ist als ihr Name. Er ist erhöht über alle Macht, auch über den Feind. Er hat die Mächte, Kolosse 2, und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Und jetzt, das erhöht werden, der Sieg, den hat er für uns errungen. Sein Sieg ist unser Sieg. Seine Autorität steht uns zur Verfügung. Seine Macht ist auch uns gegeben. Wow. Das ist unsere Botschaft. In ihm sind wir mehr als Überwinder. Durch sein Blut und seine Erhöhung am Kreuz. Was heisst jetzt das fürs 23? Wisst ihr, was immer kommt? Wir tragen den Sieg davon. Das heisst es. Wir kämpfen aus einer Position vom Sieg. Aber wir kämpfen. Das wissen wir. Der Feind ist am Wüten. Wir stehen in diesem Kampf. Aber wir sind in der Position vom Sieg. Wieso hat man so gerne die Heldenfilme und Heldenbücher? Also der Superman und ich weiß doch auch nicht, der Schwarzenegger und der Asterix. Nein, doch irgendjemand. Du weißt am Anfang schon, am Schluss wird der gönnen. Solche Superman sind wir. Superwomen. Hallo? Wir haben den Sieg auf sicher. Auch wenn wir jetzt im Kampf stehen. Und Jesus verspricht, in der Welt, da sind wir in diesem Kampf. Aber sind guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Und in mir seid ihr mehr als Überwinder. Und eure Namen sind aufgeschrieben. Im Himmel. Ja, die Zeitenuhr. Es gibt ja noch die untere Ebene. Das, was geschehen ist. Das, was vorbei ist. Was wir nicht mehr ändern können. Aber die tendieren wir gerne dazu, sie zu vernachlässigen. Eben aus Positiven. Weil Negativ ist vielleicht ein bisschen anders. Das klebt einem auch noch so an. Aber das Positive vergessen wir doch so gerne. Aber im Psalm 103 sind wir aufgefordert, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wieso das? Weil das unser Glauben baut. Wenn wir zurückschauen, ist 22, ist Freuen an dem, was der Herr da hat, was dort aufgeschrieben ist auf dem Wisch hier am Boden, der baut das, unser Glauben, für uns 23. Es baut noch stärker. Der Superman wird noch stärker. Zaubertrank mal zwei. Nicht negative Sachen, sondern das, was er auch Gutes gewirkt hat. Das meint der Psalmdichter. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hört für das, das könnt ihr alle für euch selber tun. Ich muss mal auf die Uhr schauen. Ich hoffe, ihr mögt noch. Weil ich habe noch einen kleinen Teil, den ich jetzt anhängen will. Ich kann das für sich selber tun. Und es ist schön, wenn man es tut. Zurückschauen und nicht vergessen, was er Gutes getan hat. Gerade jetzt konkret im letzten Jahr. Vielleicht über das, was schmerzhaft war, leidvoll, seinen Sieg darüber stellen. Aber ich möchte es auch noch für die Gemeinde tun. Ich möchte jetzt noch einen kleinen Teil anhängen für uns. Was heisst das jetzt für uns im 23. die Zeitenuhr da? Und für das möchte ich jetzt, was die Homepage betrifft, möchte ich jetzt hier einen Schnitt machen. Das heisst, was bis jetzt gesagt worden ist, das wird im öffentlichen Bereich stehen können. Und das, was jetzt noch kommt, das geht in den internen Bereich. Weil das geht nur uns etwas an.